mit Thies.
Schauspielerin Cornelia Gröschel ist die Neue im Dresden-Tatort. Sie dreht schon, seit sie Kind ist. Sie kennen sie vielleicht aus der Fernsehserie Lerchenberg, aus dem Dreiteiler Honigfrauen. Oder zuletzt war sie auch in Enne Burda zu sehen. Hallo nach Karlsruhe.
Hallöchen.
Ist ja auch ungewohnt, jemanden in Karlsruhe im Studio mal zu haben, der so viele Filme dreht. Normalerweise wohnen sie alle in Berlin oder in
alle
München.
Alle wohnen sie in Berlin, genau, alle wohnen sie. Und jedes Mal werde ich angerufen und gesagt, ja, wir haben morgen jetzt im Studio einen Termin in Berlin. Wann kannst du denn da sein? Entschuldigung, gar nicht.
Gar nicht? Karlsruhe, der Liebe halber wahrscheinlich.
Ja, genau.
Oder weil aus Karlsruhe kommen tust du ja nicht.
Nein, ich komme aus Dresden.
Wie ist die Stadt für dich?
Karlsruhe?
Ja, also wie erlebst du sie? Wie hast du dich damals eingefunden?
Gut inzwischen, ne? Ich lebe jetzt schon seit 8 Jahren hier.
Ja.
Und ich mag die Größe. Das ist tatsächlich für mich genau die richtige Größe. Nicht zu groß und nicht zu klein. Man ist doch super schnell irgendwie in der Innenstadt mit dem Fahrrad oder eben außerhalb der Stadt mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto mal. Man ist auch vom Zug her relativ gut angebunden in alle Richtungen. Also ich finde, es lebt sich hier sehr angenehm und sehr gut.
Die Stadt ist dir sehr dankbar, dass trotz all der großen Erfolge du ihr treu geblieben bist. So, der Tatort führt dich ja jetzt mit deiner neuen Funktion zurück in deine Heimatstadt nach Dresden.
Ja.
Das ist ein Angebot als Tatortkommissarin, ja, davon träumen ja viele Schauspieler, ja wirklich, seit vielen Jahren, weil es einfach aber auch so ein regelmäßiges Einkommen ist. Es tut einfach gut, es entspannt. Das Angebot hat dich aber überrascht, ne?
Ja, tatsächlich. Es hat mich eiskalt erwischt, würde ich sagen. Es war, ich war nämlich wahnsinnig schlecht vorbereitet auf ein Treffen mit der Produzentin, die diesen Tatort produziert.
Ja.
Und ich wusste nur so, okay, ja, irgendwie ein Essen mit Wiedemann und Berg, keine Ahnung, hatte mich null informiert, was die gerade am Laufen haben.
Mhm.
Und wurde dann so nach 10 Minuten überrascht mit der Frage, ja, würdest du gerne in Dresden Tatortkommissarin werden?
Mhm. Und dir fiel das Essen aus dem Mund erstmal?
Ja, so ungefähr. Also ich, es war für mich eigentlich in der Sekunde schon völlig klar, dass ich das mache. Weil zum einen natürlich Tatortkommissarin ist natürlich ein lukratives Angebot. Und für mich war aber natürlich auch ganz ausschlaggebend die Chance, 2-mal im Jahr 4-5 Wochen zu Hause zu sein, meine Familie zu sehen und wieder wirklich ein Stück Heimat leben zu können und nicht nur am Wochenende kurz auf Besuch zu sein.
Und sag mal, aber man könnte in dem Tatort ja wirklich ein bisschen mehr Dialekt eigentlich sprechen, so
ja,
wie die Menschen, oder?
Ist ich doch so, arbeite oder? Noch dran. Ich arbeite noch dran. Also ich bin bei den ersten beiden Folgen ist es mir einfach nicht so gut gelungen, weil wenn ich jetzt im Arbeitsmodus bin, so wie jetzt zum Beispiel, ne, dann schalte ich automatisch auf Hochdeutsch um. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, jetzt dann irgendwie wieder, außer es wird halt so richtig schlimm, so, also so richtig so, weißt du, dann wird's auch so richtig so ganz schlecht, so. Und so wollen wir die ja auch nie spielen. Also, das wäre ja dann auch ein bisschen übertrieben. Also, insofern, so eine gute Mischung zu finden, dass es auch natürlich klingt, ist mir noch nicht gelungen, ich arbeite noch dran.
Ach, guck mal, aber wie schwer ist das? Also, ich meine, so ein bisschen sächsisch. Aber das ist das Schlimmste, ne? Wenn einer das gar nicht kann, wenn der es versucht.
Naja, weißt du, das ist halt dann, also wenn ich nur so ein bisschen, dann besteht natürlich auch relativ schnell die Gefahr, dass man mich kaum versteht, weil man ja im Sächsischen die Enden immer so schön verschluckt.
Mhm.
Und ich spreche auch relativ schnell, wenn ich Sächsisch rede.
Okay.
Und und ich brauche halt vor allem dieses Vertrauen und diese Losgelassenheit, um das Sächsisch zuzulassen, weil Sächsisch bedeutet ja im Normalfall privat, privat, privat.
Mhm,
und jetzt plötzlich vor der Kamera irgendwie diesen privaten Slang, wo man ja auch weiß, dass den viele nicht so mögen und so, da zuzulassen, das muss ich irgendwie noch besser hinkriegen.
Du hast ja sehr, sehr früh angefangen zu drehen. Also auf jeden Fall mit 10 hast du gedreht, in aller Freundschaft schon.
Mhm.
War vor 10 noch irgendwas?
Nee, mit 10.
Also mit 10, okay.
Genau.
Und irgendwann war aber auch klar, ich möchte das dauerhaft machen. Mhm. Beziehungsweise die Frage hat sich wahrscheinlich gar nicht gestellt. Es lief einfach immer so weiter.
Das war es eher, ja. Ich hatte tatsächlich im Gegenteil eher. Ich wollte eigentlich das eher nie beruflich machen. Ich habe immer so mit 15, 16, wenn ich gedreht habe, habe ich allen erzählt, so, ja, ich mache das hier nur hobbymäßig. Ich mache das nicht beruflich.
Und dennoch wolltest du den Dialekt, den du von zu Hause aus natürlich mitbekommen hast, den wolltest du ja wahrscheinlich fürs Schauspielen ja auch loswerden, dass du zumindest die Option hast, komplett Hochdeutsch zu sprechen. Wie schwer war denn das? Und wann ist das passiert vor allem?
Also das fing an, ich war ein Jahr im Ausland in Südafrika, bin zurückgekommen und habe dann angefangen, Sprechunterricht zu nehmen. Das war noch gar nicht vorrangig mit dem Ziel, Schauspielerin zu werden, sondern ich konnte mir einfach damals auch vorstellen, einen Beruf zu machen, in dem ich in der Öffentlichkeit sprechen muss. Also ich habe so damals so irgendwie so mit Management und Europasekretärin und irgend sowas habe ich so ein bisschen geliebäugelt und dachte, ja, ich kann mir das einfach vorstellen, vor einer Gruppe von Menschen zu stehen und irgendwelche Ansagen zu machen oder Reden zu halten oder wie auch immer. Und das war so ein bisschen der Hintergedanke, zu sagen, komm, dann fängst du jetzt mal an, das Hochdeutsch noch ein bisschen zu perfektionieren. Ich habe das dann erst im Nachhinein auch anhand meiner Filme gesehen, wo genau die Schwachstellen waren. Und das sind dann einfach so kleine Formulierungen, ne? Also, ja. Also zum Beispiel, wo ich das O spreche. Also ja. Im Sachsen würde man sagen, Formulierungen. So, jetzt ganz schlecht übertrieben, also sehr weit hinten im Rachen.
Formulierungen,
genau.
Ja. Ach so,
das und so und wir reden ja eh so ein bisschen so, als würdest du immer so, ja. Als würdest du so den Kiefer immer so ein bisschen vorschieben und alles so ein bisschen faul. So. Naja, und das waren so Kleinigkeiten einfach, ne? Und ich hatte auch so einen ganz leichten S-Fehler, den habe ich auch ab und zu immer noch, aber eben nicht mehr so stark und solche Sachen, an denen wurde dann gearbeitet.
Ach, das ist super. Ich merke, jetzt wird es schon ein bisschen privater, wo du sagst, Kleinigkeiten, so ein bisschen. Da hat man schon gehört, die Wort Kleinigkeiten.
Wenn ich jetzt natürlich
toll.
Hier so ein bisschen in das Sächsisch rumswitche, dann bleibt es hängen.
Aber davon muss eigentlich in dieses Dresdner Tatort-Team eigentlich mehr rein. Jetzt habt ihr aber zwei Folgen schon abgedreht. Ja. Heute Abend ist ja die erste dann zu sehen. Und jetzt könnt ihr es ja nicht mehr rückgängig machen. Jetzt könnt ihr nicht plötzlich dann anfangen, leicht zu sächseln.
Naja, also Karin sowieso nicht, weil Karin ja auch ihre Figur auch gar nicht erzählt wird, dass sie aus Sachsen kommt. Ja. Der Martin Brambach spricht ja so eine Art Sächsisch.
Ehrlich, ist das Sächsisch?
Naja.
Kommt der daher?
Naja, also ja, er kommt aus Dresden, dort nicht aufgewachsen. Er ist in Berlin aufgewachsen. Okay. Und es gibt ja so ein bisschen so ein Ostdeutsch-Dialekt, ne? Mhm. So, und das ist so ein bisschen das, was er spricht. Es ist nicht ganz regional dresdnerisch, wenn man es jetzt wirklich ganz exakt nehmen will. Man kann ja jetzt auch nicht Badisch aus Karlsruhe mit Schwäbisch aus Stuttgart vergleichen, obwohl es für die anderen Leute sich gleich anhört. Aber das ist es ja nicht. Nee. Insofern würde ich jetzt als jemand, der von da kommt, sagen, es stimmt nicht, aber es ist die Richtung. Mhm. Und bei meiner Figur, also ich wünsche mir eigentlich eher, dass vielleicht mal so eine Situation sich ergibt, wo man jemanden trifft von früher oder irgendjemand Verwandtes, gut, wir haben den Vater, da ist es auch noch nicht so ausgeprägt, aber an irgendeiner Stelle, wo man dann vielleicht da merkt, ah, da ist ja irgendwie ein bisschen mehr Dialekt. Ja.
Deine Figur ist ja durchaus eine Herausforderung. Du bist wirklich die Neue, du bist die Unerfahrene. Deine Figur wirkt erstmal komplett fehl am Platze in diesem Team, weil sie die Souveränität, die man vermutlich in so einer Mordkommission da hat, ja erstmal vermissen lässt. Also Souveränität hat sie nicht. Wie hast du das empfunden, als du das Drehbuch gelesen hast, dass sie so sein sollte? Denn man könnte auch erst denken, was ist denn das für eine? Wir hatten die Rolle geschrieben.
Also ich habe mich eigentlich relativ schnell, relativ gut eingefühlt in die Leonie. Also es war so eine eigenartige Mischung, weil ich bin ja auch die Neue und in dem Tatort-Team. Und auf der anderen Seite bin ich ganz und gar nicht die Neue, weil A, ist es meine Heimatstadt und B, mache ich den Job schon seit 20 Jahren. Mhm. Und das war aber trotzdem so eine Mischung zwischen neu und alt und die spiegelt die Leo, finde ich, ganz gut wider. Und deswegen habe ich mich eigentlich relativ schnell relativ gut eingefunden in ihren Charakter.
Ich gucke ja so gut wie nie Tatort.
Ja.
Aber dieser Tatort, der ist der Hammer.
Cool.
Ohne Witz, der ist unglaublich atmosphärische Bilder habt ihr in diesem Tatort. Ich weiß noch so am Anfang, da seid ihr im Wald und mit diesen Taschenlampen unterwegs, auch in diesem alten leerstehenden Hotel. Und es sind aber Taschenlampen, die leuchten so scharf durch die Nacht, als würdet ihr so mit Lichtschwertern durch die Gegend laufen. Mhm. Allein das sind tolle Bilder. Was musstet ihr dafür machen, dass das so gut aussah? Weil normales Licht, normale Nacht reicht ja nicht. Oder waren das so starke Taschenlampen?
Naja, also es ist ganz viel Nebel gemacht.
Das ist Nebel, ne?
Genau.
Ja, klar.
Also das ist gar nicht mehr ganz so verbreitet, außer du drehst einen Film, der so in den 70er Jahren spielt, weil man dort viel immer diesen Rauch erzählt, dass also ständig und überall geraucht wurde. Ich habe mir sagen lassen, dass es gar nicht so verbreitet ist mehr, so in den aktuellen Tatorten sowieso nicht, dass so viel genebelt wird.
Ja.
In unserem Fall, aber damit wir diesen Look bekommen, wurde das also rauf und runter gemacht. was sich dann natürlich auch entsprechend auf unsere Stimmbänder legte. Und ich hatte dann irgendwie kurz nach dem Dreh des ersten Teils ein Konzert zu singen.
Ja.
Und war also völlig, dachte so, Mensch, was mache ich jetzt mit meiner Stimme? Und habe also Tee getrunken ohne Ende und irgendwie versucht, alles Mögliche zu machen, um die Stimme irgendwie gut zu erhalten. Das war natürlich ein bisschen anstrengend, aber deswegen gab es also diesen krassen Look mit diesen Taschenlampen, die tatsächlich einfach die Originalen sind, die die Polizisten auch haben. Die sind auch so stark.
Ja. Oder war dem Herrn Regisseur, waren die Schauspieler gerade mal egal. Ihm ging es nur um die Bilder.
Naja, irgendwo muss man halt auch Abstriche machen.
Ja, ja, klar. Was war das für ein Konzert, das du zu singen hattest?
Ich habe, und zwar in Dresden arbeitet ein, also der Bruder meines angeheirateten Onkels arbeitet beim MDR.
Ja.
Und der hat mich also gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei den Jazztagen in Dresden mitzusingen.
Okay.
Und dann durfte ich dort, das war wirklich sehr besonders, ein Konzert mit Klaus Doldinger singen. Der ja die Tatort-Titelmusik geschrieben und gespielt hat.
Genau.
Und dann haben wir ein, also ich habe dann dort zwei Songs gesungen, unter anderem, so jetzt stehe ich kurz, von Günther Fischer, Solo Sunny, was ja in der DDR sehr bekannt war.
Aha.
Und Günther Fischer wird ja immer so ein bisschen gemeinhin als der Ost-Klaus Doldinger bezeichnet. Und dann stand ich also letztlich gemeinsam mit Günther Fischer, der nämlich dann auch kam, der wurde auch eingeladen und der kam dann auch tatsächlich und Klaus Doldinger auf der Bühne und habe dort singen dürfen. Das war sehr besonders, war sehr schön.
Ach cool, wie hieß das, Sunny?
Solo Sunny.
Und wie fängt es an zum Beispiel? Also mit welchen Zeilen? Auch ein guter Text, charismatischer Text?
Ja, warte. Ich habe echt ein wahnsinnig, was Text angeht, ein wahnsinniges Kurzzeitgedächtnis. Das kommt ganz kurz auf die Festplatte und wird sofort gelöscht.
Ach, guck mal.
Komme ich da jetzt drauf, wie es losgeht?
Solo Sunny.
Blue, ja, es geht mir, das erste Wort ist Blue, aber viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Im Moment, ich müsste mich jetzt drauf konzentrieren, aber genau.
Okay, Solo Sunny. Ich kann es mal kurz gucken, ob ich einen Text hier kriege und so weiter. Denn es gibt ja so viel auch.
Naja, so ungefähr.
Oh, ist aber schön.
Es ist total schön.
Jetzt will ich einen Text haben. Solo Sunny. Das ist auf Englisch.
Ja, genau.
Das kam aber aus der DDR, war aber ein Song auf Englisch.
Ja.
Blue, the dawn is growing blue.
Genau. Okay.
The dream is coming true.
The dream is coming true.
Ach, na, 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 na. Denn ich habe neulich erst gemerkt, dass es auch für Westler eigentlich noch so viel zu entdecken gibt, denn ich war komplett begeistert von Gundermann.
Ah.
Der Liedermacher aus der DDR, den im Westen kaum einer kannte, der im Osten aber durchaus bekannt war.
Total.
Der unglaublich tolle Texte hat. Und was für ein charismatischer Typ. Für mich einer der tollsten Kinofilme, den wir in Deutschland gehabt haben während der letzten Jahre. Hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Gundermann, das werde ich noch nachholen.
Gundermann ist der Hammer.
Cool.
Und was für ein Typ? Kennst du Lieder von ihm denn? Gundermann, sagt dir da was?
Es sagt mir total was.
Ach, okay.
Wenn ich sie hören würde, würde ich sie wahrscheinlich alle kennen. Ich kann jetzt keine aufzählen, aber das, genau.
Was Gute ist ja der Regisseur Andreas Dresen und Axel Prahl. Dresen hat ja den Film gemacht, Axel Prahl spielt auch mit, aber die beiden stehen ja schon seit 10 Jahren zusammen als Musiker auf der Bühne.
Und die touren doch jetzt auch, oder?
Und die machen Gundermann-Songs. Und das machen die aber schon seit 10 Jahren. Die singen Gundermann.
Ach cool.
Und die waren schon immer Fans beide.
Ach toll.
Und haben endlich diesen Film gemacht. Ach, du kennst die nicht. Okay, alles klar. Da gibt's doch was zu entdecken. Für einen schönen Samstagabend, ne?
Ja, genau.
Wunderbar. So, für diese Rolle jetzt in dem Tatort, das Nest. Was war für dich, sag ich mal so, die größte Herausforderung? Entweder bei den Dreharbeiten oder überhaupt beim Erarbeiten dieser Rolle?
Ich glaube, es gab mehr Herausforderungen wirklich auf meiner persönlichen Seite, weil ich mir schon relativ viel Druck gemacht habe. Es ist erstmal von den Dreharbeiten ein Film wie jeder andere. Aber letztlich ist dir bewusst, vorher und auch im Nachhinein jetzt besonders, wo die Ausstrahlung so kurz bevorsteht, dass es einfach schon nochmal eine andere Nummer ist, einfach auch was die Bekanntheit angeht. Und du willst dann unbedingt, oder ich wollte unbedingt, dass es ganz toll wird und dass es richtig besonders wird und dass ich gut bin und dass alle anderen gut sind. Und habe mir, glaube ich, an manchen Stellen zu viel Druck gemacht. Insofern war eigentlich, glaube ich, eher ich das Problem und
also
gar nicht so sehr
im Film Rolle. Meinst du auch, bei den Dreharbeiten?
Ja, auch bei den Dreharbeiten, genau.
Also zum Beispiel, wann hast du diesen Druck empfunden oder wo hast du konkret gemerkt, ach, da habe ich mir viel zu viel Gedanken gemacht, oder?
Naja, es war so viel so die Gesamtatmosphäre für mich am Set. Wenn also irgendeine Kleinigkeit nicht ganz so gestimmt hat, wie ich sie mir vorher überlegt hatte, dann war das für mich voll das Problem in dem Moment. Und ich kam da sehr schlecht wieder raus. Oder wir hatten zum Beispiel nicht sofort das richtige Holster da für meine Waffe. Und das hat mich furchtbar geärgert, weil ich so dachte, Mensch, das muss doch aber gut werden. Und wir können doch hier keine Polizistin erzählen, die kein anständiges Holster hat. Das geht doch nicht. Und solche Sachen. Und das waren dann habe ich manchmal, glaube ich, mehr Zeit mit solchen Sachen verschwendet, als mich wirklich irgendwie auf meine Rolle zu konzentrieren. Aber ich hoffe, dass ich das besser mache in Zukunft.
Ja, so ist das bei Perfektionisten. Ne?
Ja.
So ist das doch.
Ja, auf jeden Fall.
Stört dich der Perfektionismus? Also steht dir manchmal im Wege, auch im echten Leben? Wenn die Kamera aus ist?
Ja, es ist so eine Mischung. Ne? Es ist alles halt seine gute und seine schlechte Seite. Also ich bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Perfektionismus habe, weil ich dadurch so sortiert bin und weil ich einfach, wenn ich einen Tag wie heute, wo ich früh im Studio für die Nachsynchronisation vom zweiten Tatort, jetzt bin ich hier, dann nachher fahre ich nach Stuttgart. Es ist alles perfekt vorbereitet, okay, und es kann mir nichts passieren. Und das ist wahnsinnig angenehm, wenn man so gut vorausplanen kann.
Oh Gott, ich wittere eine Traumfrau gerade. Lass mich noch kurz fragen. Deine Geschirrspülmaschine.
Ja.
Sind die Messer alle in einem Fach und die Gabeln alle in einem Fach, sodass man sie, wenn die Geschirrspülmaschine fertig ist, mit einer Hand rausnehmen kann und alle Messer sofort mit einem Griff hat?
Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen.
Nee, das hast du nicht? Ah, okay.
Also, sie sind
okay.
Nee, dann, wild durcheinander gewürfelt.
Okay, alles klar. Dann hänge ich deine Poster wieder ab aus meinem Kinderzimmer. Okay. Und dann noch Kühlschrank. Dein Kühlschrank zu Hause.
Ja.
Stehen die Sachen mehr oder weniger immer so am gleichen Ort oder
immer.
Stopfst du es gerade rein?
Nein, alles am selben Ort und auch sortiert. Also unten irgendwie der Fleisch, dann Käse, dann okay. Ganz unten Gemüse und Obst und dann oben dann irgendwie Marmelade und Joghurt. Und
Cornelia, jetzt wirst du wieder interessant.
So, es gibt da noch eine Kleinigkeit, die ich dir an der Stelle sagen muss. Ich bin verheiratet.
Ja, ich auch.
Ach so, na gut. Nein. aber was ich noch fertig erzählen wollte, weißt du, mit dem Perfektionismus ist halt dann schwierig, wenn es mal darum geht, einfach mal loszulassen.
Mhm.
So, und einfach mal zu sagen, komm, ist doch jetzt mal gut, du hast frei und jetzt hab einfach mal frei und denk nicht daran, dass du noch 20 E-Mails beantworten musst und dass noch irgendwas nicht perfekt ist. Oder ich habe dann wirklich auch, im Moment bin ich zu überarbeitet, aber es gibt Momente, wo ich dann irgendwie auf dem Sofa liege und eigentlich entspannen will. Mhm. Und dann steht aber da drüben ganz hinten der Dekorationsartikel XY nicht ganz 100% da, wo ich ihn haben will. Also muss ich aufstehen und ihn gerade rücken. Und das ist doch wirklich lästig.
In dem Film, in deiner Rolle als Kommissarin, als Leonie Winkler, da lügst du auf jeden Fall an einer Stelle mal auf die Frage, hast du allein ermittelt? Die hat aber die Kollegin geholfen, die eigentlich suspendiert ist, aber deswegen traust du dich, das auch nicht zu sagen und lügst dann aber auch und sagst, hab alleine ermittelt. Wann hat dir eine Lüge mal etwas weitergeholfen, so eine kleine Notlüge in deinem Job, in deiner Laufbahn? Gibt ja immer so wieder, dass Schauspieler irgendwie so da irgendwie ein falsches Alter angegeben haben, weil sonst hätten sie nicht zu dem Casting gedurft. Oder manchmal muss man einfach
nur. Das war bisher immer noch nicht der Fall, weil ich irgendwie anscheinend gerade durch die Kamera und so irgendwie doch immer jünger aussehe und klinge, als ich bin. Insofern, das geht in die Richtung eigentlich immer von alleine relativ gut. Gute Frage.
Nein, war nie nötig. Ist ja auch okay. Ist ja auch
also
normal.
Nichts, was mir ad hoc jetzt einfallen würde. Das Einzige, was man so mal machen würde, wo man dann sagt, okay, komm, dann benutze ich doch einfach mal meinen Job, wenn du irgendwelche Sachen hast oder du bist auf einer Feier von jemandem und du hast gar keinen Bock, dich zu unterhalten und du bist eigentlich nur so, komm, lasst mich alle in Ruhe, ich will nach Hause. Und dann switcht man manchmal so ganz kurz in diesen Modus so, komm, jetzt bist du einfach kurz die Schauspielerin, stellst dich da irgendwelchen Fragen, versuchst irgendwie einigermaßen interessiert zu wirken und dann gehst du nachher nach Hause. Das gelingt mir aber wahnsinnig schlecht, weil ich im Privatleben eine so schlechte Schauspielerin bin, dass mir immer auf der Stirn geschrieben steht, wenn ich jemanden nicht leiden kann. Insofern ist das eher schwierig.
Wie hast du dich konkret vorbereitet jetzt auf diese Rolle als Fernsehkommissarin im Tatort?
Also ich war in Dresden bei der Bundespolizei. Das ist entstanden über ein paar private Kontakte. Ist dort ein Kontakt zur Bundespolizei
entstanden. Okay, da musst du dich dann also auch selbst drum kümmern. Ist nicht so, dass dein Tatort-Team dir sagt, Cornelia, wir haben dir einfach mal 2 Tage gebucht hier in dem Polizeirevier und so weiter. Nee. Da guckst du mal zu. Das machst du selbst dann auch.
Also das hat sicherlich auch mit meinem Perfektionismus zu tun. Ne? Also ich will halt entsprechend Zeit haben, mich vorzubereiten. Und dann
natürlich, klar.
kümmere ich mich lieber selber drum, als dass ich dann kurz vor knapp sage, so Leute, wie sieht's eigentlich aus? Ich weiß immer noch nicht, wie ich irgendwie eine Pistole halten sollte.
Das weißt du aber inzwischen, das hast du sicherlich dort gelernt.
Ja, genau, das wurde mir da sehr ausgiebig und sehr liebevoll und lustig. Also es war einfach eine super coole Zeit da und ich bin auch sehr verbunden nach wie vor den Polizisten da und die waren auch in Dresden bei der Premiere und ich werde sie auf jeden Fall auch wieder konsultieren, wenn wir das nächste Mal drehen und wenn ich Fragen habe. Ja. Und das war alles sehr, sehr herzlich.
Wie tief konntet ihr denn in die Materie gehen da tatsächlich? Also welche Details hast du tatsächlich mitgenommen aus diesen 2 Tagen oder auch Dinge, die dich vielleicht überrascht haben, die du so vorher auch noch gar nicht wusstest?
Also mir ging es vor allem um die Menschen, wie die so sind, wenn die ihren Polizistenberuf ausüben. Wie geben die sich, wie stehen die da, wie sprechen die, was machen die für Scherze? Mhm. Wie geht es denen damit, so einen Job zu machen? Und das war für mich auch wirklich so das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Ich war ja 2 Tage dort, wo wir dann auch Presse dabei hatten. Das war dann natürlich ein wenig ausgestellt für die Presse, um da Fotos zu machen. Und natürlich habe ich auch mal dort die Zelle am Hauptbahnhof gesehen, wo irgendwelche Leute reinkommen, die Stress machen. Aber wirklich interessant war für mich vor allem natürlich die Arbeit an der Waffe. Wir sind dann später nochmal in so ein altes Militärgelände und haben dort mit Paintballwaffen trainiert, wie ich in einem verlassenen Haus einen Täter suche, was lustigerweise dann ja wirklich 1:1 im ersten Tatort auch vorkam.
Ja.
Das waren alles so sehr interessante Neuigkeiten für mich.
Gerade auch, weil du eine Perfektionistin bist, gerade weil du dich auch natürlich sehr gut auf jede Rolle vorbereiten willst, wie anstrengend kann so eine Vorbereitung auf eine Rolle sein? An welche Rolle denkst du da zum Beispiel sofort, wo du dich wirklich besonders reingekniet hast?
Das ist bei uns in Deutschland gar nicht so sehr verbreitet, weil wir natürlich diese extreme Vorbereitung, weil wir in Deutschland ja nicht diese Vorbereitungszeit als Arbeitszeit angerechnet bekommen oder geschweige denn bezahlt bekommen. Insofern macht man das so ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten der zeitlichen und der, ja, wie man irgendwie das schafft, sich dann da reinzuknien. Ich habe, denke ich, die Leo war schon eine der intensivsten Vorbereitungszeiten, so, weil es natürlich auch einfach eine Profession in Form dieses Polizistenberufes mit sich gebracht hat, wo ich einfach einigermaßen wissen wollte, wie es aussieht. Jetzt wurde auch irgendwie das von der Presse irgendwie wieder so dargestellt, als ob ich irgendwie hier die Kollegen ankreiden würde, weil ich gesagt habe, dass es mir wichtig ist, dass ich es nicht verstehen kann, wenn ich einen Polizistenfilm sehe, wo die Kollegen die Waffe falsch halten. Mhm. Und jetzt werde ich gleich schon vor der Ausstrahlung als die Zicke vom Tatort dargestellt, die irgendwie die Kollegen ankreidet. Aber gut.
Das ist das Gemeine. Da nimmt man einen kleinen Satz raus, stellt ihn so alleine hin und schon wirkt er ganz anders.
Ganz,
ne?
Genau. Oder ich habe gesagt, fies. Oder es ging darum, welcher Tatort mir am besten gefällt. Und ich habe gesagt, ja, Münster, die meisten Leute mögen Münster, aber es ist nicht so mein Fall. Ja, und jetzt geht es sofort los. Ja, Cornelia Goschel mag den Münster-Tatort nicht.
Ja.
Und belegt mit Zahlen, obwohl ganz Deutschland liebt Münster, nur ich nicht. Naja, und so weiter und so
aber
weiter.
Aber das ist fies. Also es ist gemein.
Ja,
und wenn du das liest, dann denkst du auch in dem Augenblick, ey Leute, ich spreche am liebsten mit niemandem mehr.
Ja.
Oder? Also für einen Moment auf jeden Fall.
Es ist nicht so cool einfach, weil man so denkt, Mensch, das ist doch wirklich gar nicht der Fall. Das habe ich nie gesagt. Das ist doch meine Entscheidung, welcher Tatort mir am besten gefällt. Und wenn ich sage, das Lustige, das Klamaukige, das ist nicht ganz so meins, sondern ich mag zum Beispiel mehr das, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie authentischer und etwas näher an der Realität. Wie zum Beispiel, ich bin großer Fan von dem Rostocker Polizeiruf, weil ich auch die Schauspieler so mag und so, dann muss man das doch nicht irgendwie, dem auch sei.
Wie dem auch sei. Jetzt gerade bist du auch in Vorbereitung und es geht los mit einem Theaterstück auch, wo du dabei bist, in Stuttgart.
Genau.
Wie es euch gefällt.
Ja.
Was gibt es da in Vorbereitung für dich? Wie anstrengend wird das?
Das ist, also die Vorbereitung am Theater ist ja tatsächlich wirklich eine ganz klassische 6 Wochen Proben.
Genau.
Probenzeit, die bezahlt wird, wo du auch jeden Tag zu erscheinen hast und die auch tatsächlich wirklich sehr anstrengend ist. Es hat sich jetzt natürlich ein wenig gedoppelt, weil ich jeden Tag gependelt bin von Karlsruhe nach Stuttgart. Und da ist es natürlich in allererster Linie der ganze Text, den man zu lernen hat, den man so in den ersten 2-3 Wochen spätestens dann können sollte. Und dann werden die Szenen einfach immer wieder geprobt und wiederholt, bis sie einfach auch bis ins letzte Detail stimmen und der Rhythmus stimmt und die Auftritte stimmen und alles.
Darfst du auch singen? In diesem
wenig,
Stück?
Ein wenig, ja. Am Anfang singen wir alle gemeinsam.
Einmal musstest du doch einen Rihanna-Song lernen.
Ja.
Das war für drei Schwestern.
Im
okay.
Badischen
Staatstheater. Ja, genau. Okay. Aber du bist ja eine Sängerin, also wie ich jetzt vorhin erfahren habe.
Naja, so insofern, ein bisschen.
Wenn du schon auf dem Jazzfestival gesungen hast. Entschuldigung, auf dem
Jazzfestival. Ich merke immer wieder, das Singen, so sehr Freude es mir bereitet und so sehr ich es liebe, ich bin so nervös, wenn ich singe. Das ist was völlig anderes, als wenn ich mit einem Schauspiel auf der Bühne stehe, wo ich dann improvisieren kann, wenn irgendwas schief geht. Aber wenn ich halt in dem Moment meinen Text vergesse bei dem Lied, dann ist der Takt schon vorüber. Und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Ich habe im Moment noch nicht vor, eine Gesangskarriere aufzubauen, weil ich einfach, das stresst mich wochenlang, wenn ich weiß, ich habe dann und dann einen Gesangsauftritt. Das macht mich zu nervös.
Dein Vater, der war ja Opernsänger.
Ja,
auch,
genau.
Auch früher, ne?
Ja, mein Opa auch, mütterlicherseits.
Ja.
Und mein Vater aber auch, genau.
Also man stellt sich das ja so vor. Also ich hatte einen Freund, der ist Opernsänger auch.
Ja.
Und der hat aber oft im Haus gesungen. Der musste auch irgendwie zwischendurch üben. Auch in der Küche dann hat er irgendwie Tristan und Isolde gehört und hat dazu dann auch gesungen. Einfach nur, um das zu üben, auch tatsächlich. Wie war das bei euch? Hat der Vater immer geträllert irgendwas? Irgendein Zimmer wurde immer geträllert?
Also was ich noch viel einprägsamer in Erinnerung habe, sind die Momente vor seinen Konzerten. Weil er dann nämlich wirklich tagelang geschwiegen hat, um seine Stimme zu schonen. Und er dann uns wirklich immer nur so in Zeichensprache sich mit uns unterhalten hat. Und wir das so ganz strange fanden. Was noch viel einprägsamer war, was die Musik angeht, war aber eigentlich meine Mutter. Weil meine Mutter hat zu Hause ihren Flügel stehen gehabt und einfach wirklich früh uns mit irgendwelchen Musiksachen auf dem Klavier geweckt. Und du schläfst da noch gemütlich im Zimmer nebenan und plötzlich geht's los und denkst so, oh Mama, kannst du nicht eine Stunde warten noch?
Ich stelle mir das total schön vor.
Ja, natürlich stellt man sich das schön vor, wenn man es nicht jeden Tag hat. Nein, es war aber irgendwie auch ganz nett. Also manchmal hat meine Mama dann extra für uns ein Guten Morgenlied gesungen, damit wir schön sanft aufwachen. Oder sie hat erst was besonders Schönes gespielt. Und dann, sie hat ja viele Jahre an der Staatsoperette in Dresden Klavier gespielt und hat also entsprechend diese ganzen Operetten und Musical gespielt. Und das ist meistens schön, aber nicht immer. Und manchmal, wenn sie dann natürlich eine besonders schwere Stelle immer und immer wiederholt hat, dann ist es dann doch ein bisschen nervig gewesen manchmal. Aber es war auf jeden Fall immer Musik im Haushalt, das stimmt.
Cornelia Gröschel, die schon so viel gemacht hat. Mit 10 warst du bei Aller Freundschaft dabei, viele Folgen auf jeden Fall. Mit 14 warst du die Heidi, obwohl du lieber die Clara spielen wolltest.
Ja, genau.
Bist du über das Trauma hinweg inzwischen?
Ich habe es verkraftet, ich habe es in langjähriger Therapie verarbeitet. Ich komme damit klar.
Auf welche Rolle bist du bisher am meisten angesprochen worden immer? Wo du gemerkt hast irgendwie, die hat die größte Breitenwirkung.
Also in den letzten Jahren waren es tatsächlich die Honigfrauen, der ZDF-Dreiteiler am Balaton, der doch ein relativ breites Publikum gefunden hat scheinbar. Mhm. Zum anderen läuft natürlich seit nunmehr 7 Jahren, glaube ich schon, rauf und runter alle Feiertage immer Die Schöne und das Biest.
Die Schöne und das Biest.
Was, wie auch ich auch finde, ein wahnsinnig schöner Film ist.
Und du warst nochmal Die Schöne, ne?
Genau. Ich sollte erst das Biest spielen und dann habe ich aber ein bisschen rumgeheult und dann durfte ich doch Die Schöne spielen.
Das
genau.
Ist gut.
Weil ich ein Mädchen bin. Genau. Und die Heidi, die war gar nicht ganz so verbreitet. Das war 2001 damals, als auch Harry Potter rauskam. Ich glaube, das war natürlich auch ein sehr spezifischer Film, ne? Der hat gar nicht so einen ganz breiten Anklang gefunden.
Da hat es der Film schwer gehabt, natürlich, gegen Harry Potter. Cornelia Gröschel, heute Abend zu sehen als Tatort-Kommissarin. Es ist ihr erster Fall, sie ist neu im Team. 20.15 Uhr im Ersten, Das Nest. Außerdem auf der Bühne zu sehen, in Stuttgart im alten Schauspielhaus, in Wie es euch gefällt. Dann Dankeschön für heute.
Vielen Dank.
Viele Grüße nach Karlsruhe.
Danke sehr.
Und bis die Tage wieder.
Bis bald, hat mich sehr gefreut.
Talk mit Thies.